Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimat und Hauptstadt, dem Podcast zur Bundestagswahl mit Indra Beyermüller. Indra Beyermüller ist Landrätin des Oberallgäus und sie will als Direktkandidatin für die Freien Wähler in den Bundestag. In diesem Podcast geht es darum, Indra besser kennenzulernen und ihre politischen Ziele und ihre Meinung zu aktuellen Herausforderungen zu hören. Mein Name ist Katja Vogt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und heute dreht sich alles um das Thema unserer Zeit, um den Klimaschutz. Nicht nur im Hinblick auf die Bundestagswahl steht das Thema ganz oben auf der politischen Agenda. Doch welche konkreten Maßnahmen braucht es, um Ziele wie Klimaneutralität zu erreichen? Wo liegen die größten Hürden und wie können wir sie überwinden? Darüber wollen wir heute sprechen. Natürlich mit dir, liebe Indra. Sonst würde dieser Podcast keinen Sinn machen. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo Katja, grüß dich. Sehr gern.
Indra, Klimaschutz beginnt im Kleinen, bei unseren eigenen Gewohnheiten. Gibt es denn etwas, das du persönlich in deinem Alltag verändert hast, um klimafreundlicher zu leben?
Ja, es gibt tatsächlich eine ganz nette Geschichte dazu. Wir haben 2004 gebaut und sind damals zu der Entscheidung gekommen, dass wir eine Luftwärmepumpe bei uns ins Haus einbauen, entgegen jeglichen Rates sowohl der Techniker, Heizungsbauer etc. Und die haben uns damals geraten, wir sollen uns im Winter warm anziehen, weil es könnte ja kalt werden. Und wir haben sie eingebaut als erstes Haus in unserem Viertel. Inzwischen sind viele nachgezogen. Wir haben inzwischen auch eine PV-Anlage auf dem Dach und haben Speicher im Keller. Also wir sind relativ autark im Sommer, im Winter leider noch nicht. Ist dem Schnee geschuldet, der dann auf den Dächern liegt. Aber das ist unser Beitrag aktuell zum Klimaschutz und ich glaube, es ist gut. Es ist gut, dass wir das tun.
Das heißt, da wart ihr eurer Zeit schon weit voraus.
Ja, spannend auch die Diskussionen, die man damals geführt hat, die heute eben gar nicht mehr geführt werden. Ja.
Zum Beispiel?
Naja, also wirklich auch die Aussage, naja, wenn es nachts kalt wird, minus 20 Grad oder mehr, dass dann halt einfach diese Heizung unter Umständen ausfallen würde. Das hat sie bis heute nicht getan. Die Platine muss man mal auswechseln. Das war jetzt also ein Schaden, der nicht wirklich hoch ist. Aber das Ding läuft bis heute und es läuft einfach gut.
Wenn du jetzt so an deine Kindheit, an deine Jugend im Allgäu zurückdenkst, gab es damals schon so Momente, wo dir bewusst wurde, wie verletzlich auch unsere Natur ist, wie schützenswert die ist?
Ja, es gibt auch da wieder eine Geschichte. Es wurde ja mal diskutiert, ich bin in Sonthofen aufgewachsen. Es gab ja mal die Idee, den Bosch nach Sonthofen zu bringen. Es war zwischen Sonthofen und Winkel Richtung Berghofen. Und ich bin früher als Kind da jeden Tag mit dem Fahrrad rausgefahren, weil ich in diesem Reitstall in Winkel war. Und sich vorzustellen, dass da eben eine Fabrik hinkommt, das hat schon viel mit mir gemacht. Und es gab auch eine große Erleichterung, als es dann tatsächlich nicht kam. Und dass menschengemachte Industrie natürlich auch immer etwas bedeutet im Hinblick auf die Natur. Das ist mir damals als Zehnjährige zum ersten Mal so wirklich aufgefallen.
Weil du als Zehnjährige wahrscheinlich auch noch nicht so im Kopf hattest und nicht so präsent hattest, welche wirtschaftliche Bedeutung für eine Stadt natürlich auch so ein Standort haben kann.
Natürlich. Also ich glaube, also jetzt jenseits dessen ist als erstes ja die eigene Betroffenheit etwas, mit dem man sich beschäftigt. Ist ja heute auch so, ja, wenn Projekte umgesetzt werden sollen, was macht es denn da mit mir als Anwohner, als Betroffener? Und genau diese Fragen hast du dann als Kind natürlich auch, dass du sagst, kann ja nicht sein, dass auf der Wiese, wo meine Pferde grasen, jetzt auf einmal eine Fabrik stehen soll. Und das ist dann so der Moment, wo du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen und natürlich auch die andere Seite siehst, weil es bedeutet Arbeitsplätze, Wirtschaftskraft, die Möglichkeit, Steuereinnahmen zu generieren, all das ist ja gleichzeitig auch damit verbunden.
Das Oberallgäu will bis 2035 klimaneutral sein und viele halten das für unrealistisch, andere halten es für dringend notwendig. Was macht denn dieses Ziel für das Oberallgäu so wichtig und welche Hürden stehen aktuell vielleicht auch im Weg?
Also wir haben das 2022 beschlossen im Kreistag, 100% Klimaneutralität in unserem Masterplan. Und ich glaube, die Entscheidung war genau richtig. Sie ist auch zur richtigen Zeit gefallen. Sie hätte sogar noch früher fallen dürfen. Und die Idee dahinter ist natürlich auch, diese Pariser Klimaziele mit einzuhalten, was wir ja alle wollen und jetzt schon merken, dass es nicht mehr wirklich funktioniert. Ich glaube, es ist für die nachfolgenden Generationen wichtig, dieses Thema weiterhin auf dem Schirm zu haben, auch wenn andere Themen wie Sicherheit beispielsweise jetzt gerade auch einen hohen Fokus erlangen und trotzdem diese Ziele voranzubringen, ist wichtig. Und was hindert uns? Naja, also wir haben eine Milchmädchenrechnung, die wir damals erstellt haben. Es war eigentlich so, dass man sagt, 280 Hektar Freiflächen-PV plus die doppelte Anzahl an PV-Anlagen auf den Dächern und zu dem Zeitpunkt damals, als die Anlagen noch kleiner waren, 40 Windkraftanlagen. Jetzt aktuell wären es wahrscheinlich 25 bis 30, die wir noch bräuchten, um diese Klimaneutralität zu erreichen, mit einem Drittel höheren Stromverbrauch als aktuell. Und ich glaube, das wäre schon erreichbar. Aber wir alle wissen, dass die Windkraft nicht so gern gesehen wird, auch im Oberallgäu nicht so gerne gesehen wird. Und wir an vielen Stellen hier Herausforderungen haben, weil Menschen sagen, gerne woanders, nicht bei mir. Weil wir merken, dass es natürlich Einfluss auf die Natur hat. Und das sind die Herausforderungen, die wir da gerade erleben. Und ich persönlich sage auch, dass das Thema PV-Anlagen kein so ganz einfaches ist, weil auch das ja etwas wegnimmt, wo vorher etwas anderes war.
Du meinst jetzt diese PV-Anlagen, die irgendwo
in der freien Fläche stehen.
In der freien Fläche stehen, ja. Die man ja immer mehr sieht, so wenn man jetzt die A96 zum Beispiel fährt Richtung München oder von München Richtung Allgäu kommen, was natürlich die viel schönere Strecke ist, weil das Ziel viel schöner ist. Ja. ja, aber das ist ja gang und gäbe, dass diese PV-Anlagen rechts und links neben der Autobahn stehen. Viele sagen aber auch, ja, das kann doch nicht sein, dass diese Flächen so zugebaut werden. Also es gibt ja einfach auch viele Kritiker oder Skeptiker, die einfach sagen, es sieht auch nicht schön aus. Aber ich glaube, ums schön aussehen geht es an der Stelle nicht.
Ja, ich glaube, man muss klug überlegen, was brauche ich denn wirklich hier, also hier in der Region vor Ort. Und wenn wir wissen, dass wir eine Region sind, die als die schönste in Deutschland gilt, ja, mit dem Norden, Nordsee, Ostsee, auch sehr, sehr schöne Regionen, aber das eigentlich das auch ist, was uns ausmacht, dann glaube ich, müssen wir gut überlegen, wo wir denn was tun. Und wir waren alle, sowohl die Gemeinden als auch der Landkreis, extrem überrascht, als am 01.01.2023 diese Privilegierung entlang der Autobahnen und der doppelgleisigen Bahnstrecken kam. Es wusste niemand, keiner wurde vorher angehört und es hat tatsächlich alle hier unter Druck gebracht. Die Bodenpreise sind zunächst schon mal durch die Decke geschossen, weil viele Investoren gesagt haben, okay, wir wollen jetzt hier Freiflächen-PV anbieten. Die Landwirte, die auch sagen, ja, natürlich bin ich bereit, dann auch zu verpachten oder auch zu verkaufen, je nachdem, wenn der Preis halt stimmt. Und gleichzeitig, wir alle aber wissen, dass wir Grünlandregion sind und wir brauchen das auch weiterhin. Und wir sind touristisch. Also ich bin mir nicht sicher, ob es so sinnvoll ist, entlang dieser Autobahn wirklich alles zuzuklustern, wenn wir eigentlich mit der Schönheit der Natur hier unser Geld verdienen.
Aber wie kann es dann gelingen, Indra? Weil es ist so, also wir haben, die Windräder will irgendwie, also niemand kann sich vorstellen, dass er irgendwie den Blick in Süden hat, auf die Oberstdorfer Bergkette und davor stehen dann noch Windräder irgendwie. Wenn wir jetzt auf der A96 geht es irgendwann dann auf die B12 und wenn wir dann Richtung Allgäu fahren, kommt man zwangsläufig an Wilpertsried vorbei und sieht da die Windräder. Da gehört es schon zum Landschaftsbild mit dazu. Irgendwie hier so im südlichen Oberallgäu kann man sich schwer vorstellen oder ist auch nicht möglich. Also du hast ja gesagt, wir müssen gucken, wir sind eine touristische Region, aber auf der anderen Seite, wir wollen ja auch klimaneutral werden. Also welcher Weg kann es dann sein?
Ich glaube, es sind mehrere Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Das eine ist, dass wir nicht mit einer Energieform alleine hier arbeiten können. Also das heißt, PV-Anlagen alleine ist nicht allheilbringend, genauso wenig wie nur Windkraftanlage oder nur Wasserkraft. Ich glaube, es ist die Mischung, die es macht. Und es ist natürlich auch das Thema der Speicherung. Also das eine ist die Produktion, die müssen wir verstärken, da sind wir dran. Und das zweite ist aber auch die Möglichkeit, eben Speicher zu schaffen, die uns dann die Energie zur Verfügung stellt, wann wir sie brauchen. Und da gibt es ja unterschiedliche Modelle, die gerade ausprobiert werden. Sind es die Altspeicher aus den Autobatterien oder eben Großspeicher oder eben auch Wasserkraft, die teilweise über, sag ich jetzt mal, Pumpspeicherwerke funktionieren kann. All diese Dinge miteinander zu verknüpfen, wäre sicherlich eine gute Sache, um möglichst viel Energie zu den Zeiten zu generieren, wo wir sie brauchen und sie dann auch zur Verfügung zu haben. Das ist eine. Und es bedeutet, wir werden uns mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass wir alles brauchen werden. Und dann ist die Frage, und wo ist der richtige Standort? Und da kann ich jetzt dazu sagen, dass wir insbesondere da, wo viele Berge sind, die Windhöfigkeit in der Regel nicht wirklich haben, um eine gute Wirtschaftlichkeit einer Windkraftanlage zu haben. Das ist eine. Also die Wirtschaftlichkeit muss stimmen, weil sonst baut keiner diese Windkraftanlagen. Das zweite ist, wir haben hier hochschützenswerte Gebiete, FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete Und in diesen Gebieten, die ja auch den Menschen dienen als Erholung, als Naherholung, dass wir da nicht unbedingt was hinstellen wollen, ist uns allen, glaube ich, auch klar. Und dann gibt es Bereiche, wo man sagen kann, okay, an der Stelle macht es Sinn. Und jetzt muss man schauen, da gibt es auch die eine oder andere Hürde, die ich persönlich für ausräumbar hielte. Aber da hat die Bundespolitik aus meiner Sicht im Moment noch kein offenes Ohr. Und an dieser Stelle müssen wir Dinge tun. Und ich sage jetzt mal, 25 Anlagen ist nicht wirklich viel für unsere Region. Und 280 Hektar Freifläche ist auch nicht wahnsinnig viel. Und damit hätten wir schon den Großteil dessen abgedeckt, was wir an Strom benötigen. Wärme nochmal ein anderes Thema, muss man gesondert drüber reden. Aber das Thema Stromproduktion würden wir mit diesen Anlagen hinbekommen. Wir müssen es halt tun und wir müssen uns auf den Weg machen. Wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir müssen ihnen vielleicht auch mal zeigen, wie es denn aussehen würde, wenn denn da, wo auch immer, nochmal Anlagen stünden. Aber ich glaube, es gäbe gute Wege, dorthin zu kommen.
Welche Rolle spielt denn eigentlich die Bürokratie beim Thema Klimaschutz?
Ja, eine große. Also das ist etwas, was uns wirklich an vielen verschiedenen Stellen beschäftigt. Und das sind Bauprojekte, wo wir, ich sag's jetzt mal, wo wir diese Abwägungsprozesse dann auch haben. Und natürlich, dann dauert es halt auch länger. Und deshalb gibt es ja auch dieses 1,8%-Ziel, wo man sagt, okay, Vorranggebiete für Windkraftanlagen, die da gerade geschaffen werden sollen.
Um das nochmal zu sagen, für die, die es nicht wissen, also das heißt, da geht es um 1,8% der Fläche, die für Windkraft ausgewiesen werden sollen.
Ja. Genau, genau. Das sind Vorranggebiete, die gerade aktuell festgelegt werden durch die regionalen Planungsverbände. Da gehört bei uns in der Region das Ostallgäu, Lindau, der Landkreis Lindau und das Oberallgäu dazu. Und dann stellt man schon fest, da gibt es eigentlich viele Gebiete, die von vornherein ausgeschlossen sind, aufgrund der Windhöfigkeit, aufgrund der schützenswerten Gebiete, auch aufgrund beispielsweise dieser Flugsicherungsthematik, die wir hier haben. Und der Rest, der dann übrig bleibt, bräuchte im Prinzip eine Größe, wo man 3 bis 5 Anlagen mindestens hinstellen könnte. Daran sind wir gerade.
Nicht so einfach. Also das heißt, in Sachen Bürokratie ist da deine Forderung einfach, weniger ist mehr? Mehr Handlungsfreiheit vor Ort oder wie, was ist deine Forderung konkret?
Also ich glaube, auch da wäre ein kluges Handeln und die Menschen mitzunehmen, ist immer richtig und sinnvoll. Und gleichwohl merken wir natürlich, dass diese Diskussionen auch ganz gerne mal sehr fundamental werden. Und dann muss man einen guten Mittelweg finden. Meine Forderung an dieser Stelle ist, Dinge zu überdenken und nicht immer alles sozusagen festzulegen, sondern wir brauchen auch an der einen oder anderen Stelle Handlungsspielräume. Ich mache jetzt ein Beispiel. Wir haben die Moorallianz vor vielen Jahren gegründet und haben Flächen erworben, die vielleicht irgendwann mal renaturiert werden. Diese Flächen, die teilweise im Moment noch intensiv genutzt werden, auch Richtung Kemptner Wald, können wir nicht für Windkraftanlagen verwenden, weil wir hier Förderungen erhalten haben. Und ich glaube gleichwohl, dass wir an dieser Stelle über das eine oder andere schon nochmal diskutieren könnten, weil die Standorte als solches sehr geeignet wären. Sie werden momentan intensiv genutzt, sie sind nicht renaturiert. Und hier sollte man schon nochmal überlegen. Da merken wir aber, dass Bürokratie uns hier wirklich auch aushebelt. Und ich glaube, das wäre die Forderung meinerseits, kluge Lösungen zu finden und Ausnahmemöglichkeiten zu schaffen, die uns helfen, genau diese Ziele auch zu erreichen.
Naturschutzverbände stehen oft als Kritiker im Raum, wenn es um große Energieprojekte geht. Wie können die Themen Klimaschutz und Naturschutz denn besser zusammengebracht werden? Fehlt es da irgendwo an der Kommunikation? Fehlt es da im Planungsprozess? Was sind auch deine Erfahrungen, die du gemacht hast?
Also das, was ich auch jenseits des Klimaschutzes feststelle, ist, dass wir die Träger öffentlicher Belange ja an vielen Stellen berücksichtigen und das macht oft einen Prozess sehr langwierig. Das ist genau das, was du vorher auch angesprochen hast. Ja, wir haben ein Bauprojekt und merken, wenn wir alle mit einbinden, was auch die Vorgabe ist, das wird sehr teuer zum einen und es wird sehr, sehr langwierig. Und wenn du alles abwägst, um es auch rechtssicher zu machen, das ist einfach schon auch ein langer, langer Prozess. An der Stelle würde ich mir manchmal, bin sehr pragmatisch, würde ich mir manchmal mehr Handlungsspielraum wünschen. Das, was oft, wenn wir denn alle Dinge berücksichtigt haben und alles so umsetzen wie geplant, macht es sehr langwierig. Und wenn es dann fundamental wird, also wenn Gedanken sozusagen sowohl aus der einen als auch aus der anderen Richtung sehr festgefahren sind, dann haben wir wenig Möglichkeiten, tatsächlich noch Projekte umzusetzen. Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen. Und das erste Ziel aus meiner Sicht ist zu sagen, okay, wie können wir unseren Energieverbrauch, den wir übrigens auch hinterfragen müssen, bin ich ja dabei, ja, wir müssen auch schauen, wie können wir Energie einsparen. Aber um den Energiebedarf der Zukunft für uns zu decken, müssen wir, wenn wir dieses Thema des Klimaschutzes ernst nehmen, müssen wir Projekte voranbringen. Und dann müssen wir auch schauen, wie können wir Ausgleich schaffen an bestimmten Stellen, wo es sinnvoll ist, Dinge zu tun und andere Möglichkeiten schaffen, um den Ausgleich zu schaffen. Und ein Gedanke, den ich schon in den Raum stellen möchte, ist, wir können uns ja nicht wegreduzieren. Manchmal hast du aber das Gefühl, der Wunsch aus dem Naturschutz ist der, eigentlich dürfte es uns gar nicht mehr geben an dieser Stelle. Und das fände ich fatal, weil wir sind ja, wir kreieren ja auch, wir sind ja auch ein Teil der Schöpfung. Und wir müssen natürlich darauf achten, dass wir nicht Kreaturen zerstören oder dass wir auch nachhaltig sind. Das ist sicherlich unsere Aufgabe, aber gleichwohl können wir uns nicht einfach wegreduzieren.
Aber wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, so einen Konflikt gibt, irgendwo soll, nehmen wir jetzt einfach mal eine PV-Anlage, soll aufgebaut werden. Und jetzt ist das aber der Lebensraum von, keine Ahnung, irgendeiner Tierart. Kann ja auch irgendein kleines Insekt sein. So. Jetzt sagen die einen, da lebt dieses Insekt und es hat da schon immer gelebt. Und die anderen sagen, ja, Moment, aber es wäre ein idealer Standort für eine PV-Anlage. Kann es da einen Kompromiss geben?
Gibt es. Haben wir erlebt. Und die Frage, die sich mir dann manchmal stellt, und jetzt bin ich keine Biologin. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, kann eine Kreatur auch lernen, mit etwas umzugehen? Und ich glaube, dass gerade die Tierwelt und auch die Insektenwelt an manchen Stellen das sogar schon bewiesen hat. Anyway, wir aber sagen, okay, wenn wir etwas tun, dann müssen wir einen Ausgleich schaffen. Und das haben wir an vielen Stellen schon gemacht. Jetzt gerade das Thema PV. Und da gibt es so den einen oder anderen Falter, der bei uns hochgeschützt ist und den wir dann umsiedeln. Was natürlich viel Geld kostet, aber was am Ende des Tages dann einfach auch der Artenvielfalt dient. Und ich glaube, an dieser Stelle gibt es eben schon Kompromisse. Die Frage ist ja immer, wie lebt denn ein solcher Falter? Wie lebt diese Kreatur, um die es da auch geht? Wo gibt es Möglichkeiten, sie eben an anderer Stelle anzusiedeln? Oder kann sie sich vielleicht auch mit der einen oder anderen Thematik auseinandersetzen? Ja, ich habe Windkraftanlagen besucht im Oberbayerischen. Da sagt der Betreiber, es ist für ihn gar kein Problem im Frühsommer, wenn viele Vögel fliegen, wenn Brutzeit ist, diese Anlagen auszumachen, weil sein Kerngeschäft liegt im Herbst und im Winter. Also auch diese Möglichkeiten mal zu überdenken, dass es vielleicht auch Zeiten gibt, wo es sinnvoll ist, Dinge zu tun oder auch nicht zu tun. All das mitzubedenken, glaube ich, wäre schon richtig und gut und da müssen wir uns auch weiterentwickeln.
Ja, und Klimaschutz ist ohne Artenschutz nicht möglich, also richtig. Beides zu vereinen, ja, aber es ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Und eine große Aufgabe ist es auch, die Menschen mitzunehmen bei dieser Klimawende, weil ich glaube, es geht ja nicht nur darum, sie zu überzeugen, sondern dass sie auch wirklich dahinter stehen, dass sie sagen, ja, wir brauchen das jetzt. Und ich habe so das Gefühl, das ist bei vielen schon angekommen, aber bei den allermeisten noch nicht. Weil sobald irgendwas vor der eigenen Haustür passiert oder in der näheren Umgebung, dann kommt dieser automatische Reflex, macht's doch bitte so woanders, aber bitte nicht hier bei mir. Ich weiß, wir brauchen es, aber bitte nicht bei mir. Wie kann es gelingen, die Leute mitzunehmen? Weil jetzt aktuell ist es ja so, du hast am Anfang unseres Gesprächs die Wärmepumpe angesprochen und wir alle wissen, was Robert Habeck mit der Wärmepumpe überhaupt für eine Diskussion in Gang gebracht hat. Und die Menschen hatten das Gefühl, jetzt werde ich dazu verpflichtet, jetzt wird mir meine Heizung verboten und ich muss jetzt eine Wärmepumpe einbauen. Das heißt, wir haben gefühlt viele Verbote, wenig Angebote. Das heißt, du als Politikerin, wie kann es gelingen, die Menschen mitzunehmen, zu überzeugen, wirklich zu überzeugen, dass sie nicht nur erkennen, Klimaschutz ist wichtig, sondern auch sich aktiv daran zu beteiligen?
Ich glaube, das eine ist Erkenntnis und wirkliche Information, also wirklich informieren im Sinne einer Klarheit und einer guten fachlichen, eines guten fachlichen Hintergrunds, um es mal so zu formulieren. Also man muss wissen, was sind eigentlich die Konsequenzen, wenn ich mich so verhalte und was sind sie, wenn ich mich anders verhalte. Ich glaube, das ist das eine. Also wir lernen und das andere Thema, also so bitter das jetzt klingt, ja, aber wir hatten ja vor nicht ganz 2 Jahren diese Thematik, im Winter könnte es sein, dass uns irgendwann mal die Stromnetze ausgehen, also Thema Energiekrise. Und auf einmal, ach oh Wunder, war die Frage nach der Windkraft gar nicht mehr so schlimm, sondern da war klar, okay, wenn wir uns selbst versorgen wollen, dann können wir nicht darauf bauen, dass wir zukünftig aus dem Ausland die Energie erhalten, die wir brauchen. Und auf einmal war das Thema gar nicht mehr so schlimm. Das ist bitter, finde ich, weil mir wäre lieber, die Menschen lernen und sagen, aus eigenem Interesse heraus, ja, ich will das, weil ich weiß, es ist gut für uns als Gesellschaft, für meine Enkel, für meine Nachkommen. Und die andere Erkenntnis ist aber die, dass immer dann, wenn es halt eng wird, die Menschen auf einmal sehr bereit sind für Veränderungen. Und ich glaube, eine Mischung aus beiden macht es. Also das eine ist informieren, mitnehmen, kommunizieren, auch aufzeigen, so schlimm ist es gar nicht. Weil nochmal, 25 Windkraftanlagen im Oberallgäu ist jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn ich an der A7 Richtung Fulda fahre, wenn ich diese Windparks mir ansehe, das ist völlig, eine völlig andere Hausnummer. Also einmal Info und das andere, aber auch eben die Erkenntnis, Leute, was kann denn passieren, wenn wir nicht jetzt endlich Gas geben? Was bedeutet das in der Konsequenz? Und ich glaube, das erleben wir ja auch. Wir erleben jedes Jahr Schlagwetterereignisse, die uns zeigen, dass unser Klimawandel ja schon voranschreitet. Wir merken, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, um diesen Klimawandel, um uns daran anzupassen. Und ich glaube, auch das ist eine der Erkenntnisse. Wir sollten Dinge tun, damit auch zukünftig unsere Region lebenswert bleibt.
Aber muss denn an der Stelle dann die Kommunikation auch der Politik nicht noch besser werden? Du hast ja gesagt, man muss informieren, die Leute müssen verstehen, um was es eigentlich geht. Und da habe ich das Gefühl, das funktioniert an vielen Stellen einfach nicht, dass die Informationen eben nicht ankommen in einer Zeit, wo wir ja Zugang zu allen möglichen Informationsquellen haben. Aber es ist halt dann vielleicht doch nicht immer der Telegram-Kanal mit den richtigen Informationen. Also nochmal, ich glaube, die Politik muss es einfach auch besser kommunizieren. Mhm. Aber wo läuft es da an der Stelle falsch?
Ich glaube, dass es ganz oft mit viel Emotionen verbunden ist, dieses Thema. Und wenn Emotionen im Spiel sind, ist immer die Frage, wie viel Information kommt dann wirklich noch an? Sind wir noch bereit, Informationen aufzunehmen, die der Realität entsprechen oder nicht? Und ich glaube, wenn es um Meinungsbildung geht, dann ist oft eben auch die Emotion mit im Spiel und die Sachlichkeit geht verloren. Und ich glaube, genau das ist die Aufgabe von Politik, sachliche Informationen zu geben. Und an dieser Stelle auch mit Vorurteilen und Ängsten aufzuräumen. Ja, ich glaube, das sind die Themen, mit denen müssen wir arbeiten. Da gebe ich dir sehr, sehr recht. Wir haben die Möglichkeit, tatsächlich mit einer Software zu arbeiten, die darstellt, wie würde sozusagen ein Panorama jetzt aussehen, wenn da 3 oder 4 Anlagen stehen würden. Und ich glaube, sich das einmal anzusehen, wie es denn dann wirken würde, wenn, weil ganz oft ist dieses Thema der Verspargelung ja eins, das genutzt wird, um sofort zu verhindern, dass man mal drüber nachdenkt. Auch diese Möglichkeiten der digitalen Thematik zu nutzen, vielleicht auch um Menschen mit ins Boot zu nehmen.
Aber wo kann ich mir das anschauen?
Ja, das kann man, wenn jetzt beispielsweise Planungen voranschreiten und man sagt, okay, wir haben diese 1,8%, ich muss mal grad, kommt immer Paris mit dazu, also diese 1,8%, die wir dann als Vorranggebiete möglicherweise ausweisen und dann mal zu sagen, okay, welche Gemeindegebiete wären denn da tatsächlich aktuell jetzt potenzielle Gebiete, wo man was erstellen könnte und dann mit den Menschen ins Gespräch zu gehen und da dann wirklich auch diese Bilder mitzunehmen, rauszugehen und zu sagen, so würde es aussehen, um auch die Ängste zu nehmen oder vielleicht dann auch zu sagen, nee, okay, an dieser Stelle hier macht es ja jetzt nicht wirklich Sinn. Also beide Seiten mitzunehmen, ich glaube, das wäre schon richtig und gut und da würden wir als Landratsamt auch zur Verfügung stehen.
Im aktuellen Bundestagswahlkampf gibt es ja auch Parteien, die sagen, es wäre auch ganz schön wieder, wenn wir atomaren Strom in Deutschland hätten. Es gibt auch Parteien, auch wie die Freien Wähler, die ja sagen, das Verbrenner aus muss gestoppt werden. Wie stehst du dazu?
Ja, wie immer mit einem klaren Jein, oder? So ist es immer in der Politik, ist Nein, im Ernst. Also ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, dass wir natürlich, was die Thematik der alternativen Antriebe angeht, müssen wir vorankommen. Und jetzt glaube ich, es ist immer schwierig, es übers Knie zu brechen und Dinge einfach zu erzwingen. Da hat der Mensch, glaube ich, immer eine Hemmschwelle und sagt, nee, mit mir nicht. Das ist, glaube ich, liegt auch in unserer Natur. Wo aber die Möglichkeit besteht und wo wir Dinge auch in der Infrastruktur jetzt voranbringen und dann sagen, okay, und irgendwann ist es dann halt so, dann kippt es vom Verbrenner hin zu alternativen Antrieben, weil wir die Technologien voranbringen, weil wir hier forschen, weil wir investieren eben auch in diese alternativen Antriebstechnologien. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Und dass wir da noch ein bisschen brauchen, das merken wir ja gerade. Ich glaube, der Diesel wurde schlecht geredet, da bin ich völlig dabei. Jetzt bin ich überzeugte E-Mobilitätsfahrerin schon seit vielen Jahren. Wir machen das aus Überzeugung, aber wir haben eben auch eine PV-Anlage auf dem Dach und wir können unseren Strom hier generieren. dass es Familien gibt, die sich das nicht leisten können, vielleicht finanziell oder auch nicht die Möglichkeit haben, sehe ich auch so. Und ich glaube eben, dass wir uns in diese Richtung bewegen müssen. Wir müssen den Menschen die Möglichkeit bieten, auch andere Formen zu nutzen. Und dass es diesen Übergang noch braucht, bis das gelingen kann. Ich glaube, das sollten wir den Menschen nicht nehmen. Diese Freiheit brauchen sie auch.
Jetzt schauen wir mal ins Jahr 2035. Ist gar nicht mehr so lange hin. Mhm. Das ist Wahnsinn, das sind noch 10 Jahre.
Ja.
Das ist irre. 2035, das Oberallgäu ist klimaneutral. Was wurde alles richtig gemacht?
Ich glaube, man ist mit den Menschen ins Gespräch gegangen, man konnte sie überzeugen, dass wir genau diese Form von alternativen und unterschiedlichen Angeboten umsetzen konnten. Wir haben einen großen Anteil an E-Mobilität. Das Thema Wasserstoff ist an bestimmten Stellen auch vorangekommen. Wir haben eine gute, das haben wir noch gar nicht angesprochen, eine gute Nahwärmeversorgung bei uns in der Region, die auch sehr, sehr wichtig ist, weil das eine ist der Strom und das andere ist die Heizung. Also wir werden nicht überall mit Wärmepumpen arbeiten können. Insofern glaube ich, braucht es auch hier die gute Mischung. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, die Autarkie ist sehr hoch. Das ist etwas, was ich mir für unsere Region sehr wünschen würde, weil der Allgäuer als Mensch, glaube ich, schon sehr, ja, eigenständig auch gerne ist.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, weil es stimmt. Und wenn man sich noch Impulse holen möchte, wie es denn funktionieren kann, kann man ja auch bei dir mal nachfragen.
Sehr gern.
Und sagen, wie ist es eigentlich so mit so einer Wärmepumpe und welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ich glaube einfach, es geht darum, sich schlau zu machen, sich was zu trauen und auch Dinge vielleicht zu tun, wo andere erstmal mit der Stirn runzeln. Und so wie du sagst, ihr habt es schon vor über 20 Jahren gemacht und wart da Vorreiter. Das ist mit Sicherheit besonders. Und da können viele noch lernen. Wir könnten noch lange sprechen über das Thema Klimaschutz, liebe Indra. Aber für den Moment würde ich sagen, belassen wir es dabei. Wer noch mehr Informationen möchte, findet die natürlich auch auf deiner Website www.ibm-bundestag.de. Da gibt es viele Infos und ansonsten, glaube ich, man kann dir ja auch eine E-Mail schreiben, wer eine Frage hat, oder?
Ja, klar, ganz gerne, sehr, sehr gern. Und vielleicht, wenn es um konkrete Projekte geht, auch nochmal bei uns auf der Homepage des Landratsamtes schauen. Auch hier gibt es viele gute Informationen, übrigens auch zum Thema Tiefenwärme etc. pp. Also ganz viele Informationen, die nur gefunden werden wollen.
Genau, man muss sie suchen und dann findet man sie auch, genauso wie diesen Podcast. Und den habt ihr ja schon gefunden, das ist das Gute, aber vielleicht andere noch nicht. Deswegen teilt den Podcast gerne, liked ihn gerne. Liebe Indra, vielen Dank.
Sehr gern.
Und ja, wir schicken liebe Grüße raus. Bis dann. Tschüss. Tschüss.